Wir begrüßen unseren Gast hier im Studio, Michael Lucke vom Kreis-Seniorenrat, aber da hängt natürlich auch der Stadtseniorenrat Tübingen dran. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Ja, guten Morgen, freut mich auch.
Ja, Kreis-Seniorenrat, ein weites Feld, was wir uns jetzt hier vorgenommen haben, aber sagen Sie vielleicht mal was zur Organisationsform. Was ist der Kreis-Seniorenrat eigentlich genau?
Ja, der Kreis-Seniorenrat ist die Dachorganisation von den Organisationen, die irgendwas mit alten Menschen machen. Also entstanden ist es aus den alten Clubs und Seniorenkreisen und den Zusammenkünften hat man sich mal überlegt, ja, fassen wir doch denen ihre Arbeit zusammen. Damals war das ja noch die berühmte Alma Hämmerle gewesen, die gesagt hat, vor allem die Kriegerwitwen, die allein sind, für die sollte man was schaffen. Und da war der erste Ansatz gewesen, dass man gesagt hat, ja, man muss gucken, dass auch in der Freizeit was gemacht wird. Das ist heute immer noch so, dass es unser Mitglied ist, aber natürlich unsere Aufgaben haben sich von dem Freizeitgedanken weit entfernt mittlerweile.
Was gehört alles zu den Aufgaben des Kreis-Seniorenrates?
Na, er wählt sich ja seine Aufgaben selber, indem er es fragt, was müssen jetzt auch in der aktuellen Situation Menschen im Alter oder was brauchen wir für die Menschen im Alter? Und da geht es natürlich von Freizeit, aber immer mehr auch zum Fragen, wie lebe ich denn im Alter? Wie wohne ich da? Welche Hilfen brauche ich? Wie kann ich auch, wenn ich dereinst mal pflegebedürftig bin, wo kann ich da hingehen? Wer pflegt mich? Und vor allem, wir werden ja sicherlich ein besonderes Thema bekommen, dass wir ja immer mehr Single-Haushalte haben. Da fragt man sich denn schon, ne? Was passiert, wenn ich in meiner Wohnung bin und denn gepflegt werden muss und es ist niemand da?
Wer gilt denn eigentlich als Senior, Seniorin? Was ist denn? Gibt es da eine Definition?
Das ist ein ganz weiter Begriff. Also wir sagen immer, wir möchten uns um die Menschen kümmern, die sich aufs Alter vorbereiten. Also man sollte das schon tun, solange man auch noch im Beruf ist. Also jenseits der 50 muss ich bestimmte Fragen mir stellen. Und Senior, die meisten wollen nicht als Senior genannt werden. Wenn man sich fragt, jetzt musst du dich mal um dein Alter kümmern, dann ist die Standardantwort noch nicht. Und das sagen auch 80-Jährige. Und man muss schlicht und ergreifend sehen, jenseits der Grenze, wo ich in Ruhestand gehe, und das ist auch ein schlimmes Wort, also wo ich nicht mehr täglich arbeite, können noch bis zu 40 Jahre vergehen. Also unsere Spanne, um die wir uns kümmern müssen, sind fast zwei Generationen. Ne?
Was sind denn gute Bezeichnungen? Was gefällt Ihnen da? Was so Ruhestand ist, klingt nicht gut.
Auch Ruhestand klingt nicht gut. Also ich glaube, man muss es überhaupt gar nicht bezeichnen, sondern das Kreis-Seniorenrat ergibt sich halt daraus, dass alle Organisationen, die sich mit den Senioren beschäftigen, das Senior drin haben. Aber letztendlich geht es um Menschen jenseits der Erwerbsphase und da muss man sich drum kümmern, um die unterschiedlichsten Themen und um die meisten Menschen muss man sich gar nicht kümmern. Wir haben im Landkreis 40.000 Menschen, die über 65 sind. Die wenigsten haben irgendeinen Assistenzbedarf, sondern man muss nur fragen, wie kann man das Leben dort in der, ich sag's oft, in der zweiten Lebenshälfte erleichtern, was kann man für Angebote machen und wie kann man auch die Interessen dieser Menschen effektiv vertreten.
Wie sind Sie Vorsitzender geworden vom Kreis-Seniorenrat Tübingen?
Das war recht traurig gewesen. Der Herr Stiller, mein Vorgänger, ist gestorben. Ganz überraschend. Gut, er war krank, aber ist dann immer überraschend, ja. Und dann hat man sich umgeschaut und ich war bei drei nicht auf den Bäumen. Ich habe mich dann gesagt, ja, das Thema interessiert dich doch und du bist ja auch schon unterwegs. Ich war damals schon mit dem Vorstand der Dorfgemeinschaft Kiebing, die eine ambulant betreute Wohngemeinschaft hat. Also ein Segment des Alters hatte ich schon besetzt gehabt. Dann haben die gedacht, naja, Bürgermeister war auch mal gewesen, also irgendwie wird er das können. Und dann habe ich mich wählen lassen.
Was gefällt Ihnen an der Arbeit?
Sie ist sehr vielfältig und ich glaube, das Leben im Alter verändert sich auch sehr maßgeblich, weil als ich geboren wurde, haben die Menschen nach ihrem Ruhestand noch 10 Jahre im Durchschnitt eine Rente bekommen. Mittlerweile sind es 20 Jahre. Die Menschen sind im Alter fitter. Sie haben vor allem auch Potenziale, die wir nutzen müssen. Es ist nicht mehr so, dass man an Alter denkt und dann denkt man an Pflegeheim und Stützstrumpf, sondern das ist nur eine ganz kleine Anzahl von Menschen über 65, für die überhaupt Pflege notwendig ist. Also es ist sehr vielfältig, wenn man sich anschaut, wie gesagt, es können 40 Jahre sein, dann sind es natürlich Menschen, die ganz unterschiedliche Interessen haben, die ihr Leben ganz unterschiedlich auch verbringen wollen. Aber es gibt natürlich auch viele Menschen, die unsere Unterstützung brauchen, unsere Hilfe brauchen. Das Thema Altersarmut wird zunehmen. Und wenn ich denn wirklich pflegebedürftig bin, dann muss man sich Gedanken machen, was kann man für diese Menschen tun. Also es ist sehr vielfältig.
Lobbyarbeit zählt auch dazu?
Lobbyarbeit ist ja der entscheidende Punkt, weil wenn ich mir heute noch anschaue, welche Altersbilder vorhanden sind, dann dominiert wirklich alt und dann, jetzt müssen wir Pflegeheim bauen. Und das ist es genau nicht, sondern ich muss den Menschen auch sagen, erstens, ihr werdet ein dreifaches Altern haben. Die Menschen, der Anteil der Menschen über 65 wird immer mehr zunehmen. Sie werden immer älter werden und sie werden auch ihren Anteil an der Gesamtbevölkerung wird stark steigen. Es ist heute schon so, auch in diesem sehr jungen Landkreis, dass die Menschen über 65 mehr sind als die Menschen bis 18. Und es war viele Jahre, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, so, dass vor allem die jungen Menschen die Gesellschaft mit der Zahl dominiert haben. Heute sind es die über 65 und es ist die einzige Bevölkerungsgruppe, die in den nächsten Jahren auch stark steigen wird.
Was hat das alles denn für Konsequenzen?
Das hat eine Gesellschaft verändert sich natürlich dadurch, wenn die Zahl der Rollatoren höher ist als die Zahl der Kinderwägen. Wir werden natürlich Menschen haben, die nicht mehr zur Arbeit gehen, die andere Themen besetzen werden. Und letztendlich ist es auch so, dass ja die Parteien zwar immer sagen, wir möchten uns um die Jugend kümmern, aber bei manchen Parteien, die kommen teilweise über die 5%-Grenze, weil die Alten sie wählen. Oder auch bei Bürgerentscheiden wird man sich schon überlegen müssen, wie spreche ich jetzt alte Menschen an, weil die sind einfach eine große Gruppe. Sie sind aktiv, das ist ja sehr schön, und sie sind sehr lange aktiv, aber sie sind auch politisch aktiv. Und man muss mit diesen Menschen natürlich auch anders reden als diejenigen, die jetzt ihr Leben noch vor sich haben. Die alten Menschen sind da natürlich vielleicht doch im Grundton etwas konservativer und bewahrender. Weil warum soll ich jetzt mir zum Beispiel noch eine Baustelle an mein Haus holen? Ich will jetzt meine letzten Jahre in Ruhe bleiben. Also solche Überlegungen muss man immer ins Kalkül ziehen. Aber für mich ist vor allem wichtig, guck doch auch danach, was für Potenziale sie haben. Und diese Potenziale nutzen viele Familien. Manche Familien mit Kindern würden ihr Alltag nicht organisieren können, wenn es nicht Oma und Opa gäbe.
Womit kann man punkten bei Menschen in der zweiten Lebenshälfte?
Ja, die Menschen wollen erstmal ernst genommen werden. Also es war ja jetzt auch in der Diskussion zu Corona, da habe ich auch zu unserem Oberbürgermeister hier gesagt, Boris, rede nicht immer über die Alten, sondern rede mit ihnen. Weil es ist nicht so, dass die Menschen so viel Angst hatten, dass sie sich auch isolieren wollten. Also immer zu sagen, ja, bleibt zu Hause und ihr kriegt alles ins Haus geliefert. Das ist nicht das Lebensgefühl der Menschen. Also man hat in der Corona-Krise ihnen die Ehrenämter abgenommen, die ganz, ganz wichtig sind für alte Menschen. Man hat ihnen den Enkeldienst abgenommen. Es gab nicht mehr den Seniorenkreis, wo ich hingehen konnte. Und dann hat man noch gesagt, und jetzt geht auch nicht einkaufen. Also das war dann zu viel. Also da konnte ich dann verstehen, dass viele gesagt haben, nee, das Einkaufen lasse ich mir nicht auch noch nehmen. Also man muss hinhören, was für Interessen die Menschen haben. Und die sind vielfältig. Es gibt nicht das Alter, sondern es gibt die Vielfalt, die wir im gesamten Leben haben, die transportiert sich immer stärker auch in die Lebenshälfte ab 65.
Also man kann die Seniorinnen ja nicht über einen Kamm scheren einfach auch.
Oder? Es gibt nicht das Alter und deshalb kann man sie nicht über einen Kamm scheren. Und deshalb ist diese Auseinandersetzung auch mit den Ideen, den Vorstellungen, die die Menschen haben, ganz, ganz wichtig. Und da sehen wir uns so ein bisschen auch als Mittler, um das auch mal deutlich zu machen, dass es nicht den Alten gibt, der jetzt daheim wartet und seinem Tod entgegengeht. Also ja, ganz gewissig.
Aber Stichwort Altersdiskriminierung, Sie haben es ja gerade schon erwähnt. Was haben Sie da gedacht, als Sie gehört haben, dass Boris Palmer sagt, wir retten Leute, die in ein paar Monaten eh gestorben wären?
Na, ich war ja sehr heftig ihm gegenüber. Ich habe ja da auch öffentlich Stellung dazu genommen, weil das ja auch rein statistisch nicht gestimmt hat. Weil wenn ich mal 80 bin, habe ich noch 10 Jahre vor mir, wenn keine Krankheit kommt. Aber im Durchschnitt lebe ich denn noch so lang. Es ist für mich ganz, ganz wichtig, dass man die Menschen nicht isoliert, auch egal wie sie sind. Sie sind natürlich verletzlich, sie sind für Infektionen anfälliger. Aber die Isolation war sehr, sehr fürchterlich gewesen. Und deshalb haben wir uns auch Gedanken darüber gemacht, wie kann man diese Isolation, sollte es im nächsten Winter wieder sowas passieren, denn auch durchbrechen.
Was haben Sie da? Auf was für Ideen sind Sie da gekommen?
Ja, wir sind jetzt im Moment daran, eine Online-Plattform aufzubauen, sodass man Diskussionen machen kann. Also einerseits, dass wir die Menschen erreichen mit Informationen, mit Unterhaltung, mit Sport. Andererseits aber auch ihnen eine Stimme geben. Weil die Kommunikation zwischen Alt und Jung läuft über Leserbriefe oder über Facebook. Und das ist oft eine sehr, sehr einseitige Kommunikation. Eigentlich wollen wir, dass die Menschen sich frei artikulieren können, dass sie sich einbringen können und dass sie denn auch gehört werden. Weil über Leserbriefe verbreite ich meine Meinung und dann kommt in der Regel nicht zurück, sondern diese Diskussion auf Augenhöhe wird ein ganz entscheidender Punkt sein. Und wir müssen es schaffen, Menschen, die, wenn es wieder zu einer erhöhten Infektion bei uns kommt, dass wir die Menschen auch erreichen. Und das haben wir viele Menschen nicht erreicht. Man hat sich um Pflegeheime gekümmert. Da ist eigentlich meine Sorge nicht ganz so groß, dass sie niemand haben, sondern es leben ja von den über 65-Jährigen nur 3% in Pflegeheimen. 97% leben zu Hause oder werden von Angehörigen gepflegt oder brauchen überhaupt keine Pflege. Und um die Menschen, die zu Hause leben und die da isoliert sind, da werden wir uns drum kümmern müssen im nächsten Jahr, im nächsten Winter.
Was haben Sie da erlebt mit den Technik, auch Stichwort Technik? Wie kriegt man ältere Menschen, die manchmal so ein bisschen auch Hemmungen haben, dazu, solche Online-Formate auch zu nutzen?
Da ist es wie im auch bei den Jüngeren. Die einen gehen da ganz locker mit um. Also diese Online-Geschichten haben ja einen unheimlichen Boom auch bei älteren Menschen erfahren. Sie tummeln sich auf in sozialen Medien. Sie sind natürlich etwas zurückhaltender wie andere Bevölkerungsgruppen. Aber ich skype und kommuniziere auch mit 80-Jährigen über Tablet. Also das ist überhaupt kein Problem. Und das wollen wir unterstützen, weil es wird immer noch Leute geben, die das nicht haben. Vor allem, wenn ich allein bin, dann gibt es niemand, der mich da unterstützt. Wenn da noch ein Sohn, ein Enkel oder ist, ne, der dem Opa mal geschwind erklärt, wie das funktioniert und der dann auch da ist, wenn es nicht funktioniert, da brauchen wir sowas, so quasi einen formellen Enkeldienst.
Welche Gefahren sehen Sie? Was macht Isolation mit älteren Menschen? Ja.
Naja, es führt natürlich schon zu dem Thema Depressionen und das nicht mehr gebraucht werden, war bei vielen Menschen unheimlich verbreitet gewesen. Wie gesagt, kein Enkeldienst, kein Ehrenamt und eigentlich wurde so richtig deutlich, ich sitze hier zu Hause und habe nichts zu tun und was ist eigentlich mein Leben noch? Also dieses vom Leben ausgesperrt sein ist sehr, sehr heftig. Depressionen können auch natürlich dann zu Demenz führen. Also wenn man sich anguckt, in vielen Pflegeheimen sind die Menschen unheimlich gealtert in dieser Zeit. Genau dadurch, dass sie keine Kontakte gehabt haben, weil das ist ganz, ganz wichtig. Die Ansprache war gering gewesen und die Leute brauchen Kommunikation. Und wenn sie die nicht haben, werden sie auch relativ schnell krank und werden auch für Infektionen anfällig. Trauen sich auch denn nicht zum Arzt, ne? Da könnte ich mich ja anstecken und so. Also das sind vielfältige Gefahren und da muss man die Menschen auch begleiten und das wird ein ganz entscheidender Punkt sein. Aber die kommen dann nicht irgendwo hin, sondern man muss mit ihnen auch da kommunizieren, wo sie sind, nämlich zu Hause oder auch vielleicht auf Spaziergängen oder solche Geschichten.
Ne? Gibt es da so ein festes Angebot?
Wie, das an, wie an, an, dem, An dem Angebot arbeiten wir jetzt gerade nach. Die technischen Voraussetzungen haben wir jetzt geschaffen, die müssen wir jetzt darstellen. Und dann wollen wir ein Angebot machen, wo die Menschen dann auch miteinander reden. Und wir wollen dieses natürlich auch nutzen, unsere Vorstellung darüber kundzutun, wie wir jetzt zum Beispiel menschenfreundliche Pflege uns vorstellen, wie wir eine Selbstbestimmung im Alter sichern wollen. Alle diese Themen wollen wir diskutieren und versuchen, da auch kompetente Leute zu holen, die mit uns das diskutieren.
Wie funktioniert quasi der Austausch mit älteren Menschen im Alltag? Melden die sich bei Ihnen? Gibt es da auch so feste Routen, Treffpunkte?
Das muss man sehen. Man hat sich immer gefragt, warum kommen wir eigentlich nicht zu den alten Menschen? Wenn ich unsere Angebote, unsere Mitglieder anschaue, dann sind da viele, die einfach aussterben, weil man hat die Ansprache auch nicht gut gemacht bisher. Ne? In den Seniorenclubs, da würde ich nicht hingehen. Ne? Dann würde jeder sagen, hey, du bist schon so alt, bist du noch nicht, dass du da hingehst. Da gibt es ein Image, dass da erst ganz Alte hingehen. Und ich weiß nicht, wenn man ganz alt ist, wahrscheinlich so 95 oder so. Und man hat aber eins bisher nicht gut geschafft und da sind wir sicherlich auch nicht gut, nämlich die Menschen, die jetzt in Ruhestand gehen. Manche sagen, nee, ich will jetzt keine Seniorenthemen haben, bin ich ja noch nicht. Ne? Sie sind jetzt in der letzten Zeit immer gut gefahren, aber Mallorca ist jetzt auch gerade schwierig hinzugehen und auf die Kanaren sollte man vielleicht auch jetzt gerade nicht. Also da merkt man denn auch, man wird dann auch zurückgeworfen auf die Stadt und da wird man doch jetzt schauen müssen, welche Angebote können wir denn eigentlich schaffen, dass wir die Leute auch ansprechen. Und es ist klar, wenn man so ein Angebot macht, dann werden auch die Leute sich sicherlich darum reißen, dass sie da auch mitmachen können. Wir brauchen andere Formen der Ansprache, weil die bisherigen Seniorenclubs, die sind für eine ganz kleine Gruppe mittlerweile nur noch. Und da muss man dann auch sich überlegen, wie kann man die weiterentwickeln, auch für andere Gruppen.
Ja, das Image, ne, warum ist es nach wie vor noch so? Warum denken viele Leute auch mit 65, mit dem Alter habe ich eigentlich nichts zu tun? Oder Alter ist was für...
Ja, man fühlt sich ja immer ungefähr 10 Jahre jünger. Ne? Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich eigentlich 65 bin, ne? Und jetzt auf die 70 zugehe. Also das verdrängt man und man ist heute auch wesentlich aktiver und ist auch gesünder. Also die moderne Medizin hat ja da unheimlich viel getan. Und deshalb schiebt sich das, wenn man sich alt fühlt, immer weiter nach zurück. Also die moderne Werbung geht ja auch wenn sie für Medikamente Werbung macht, die eigentlich für ältere Menschen sind, dann sind es immer relativ junge Leute, ne, die eben plötzlich diese Medikamente brauchen, wo ich mir vorstelle, die brauchen es ganz gewiss noch nicht. Aber auch die Werbung hat ja erkannt, dass ich eigentlich Menschen verwenden muss, die weitaus jünger sind. Also man fühlt sich jünger und deshalb sind auch die Ansprachen, wo es dann heißt, ah, das ist was für Alte, da geht man nicht hin. Das ist ganz klar. Deshalb muss man das themenspezifisch machen. Der eine wandert gern, also der andere macht Kultur. Man muss Angebote schaffen, die nach außen hin altersneutral sind.
Was gehört da alles dazu, sich quasi angemessen auf das Alter vorzubereiten?
Na, ich würde mal sagen, in Ihrem Alter wäre es jetzt sinnvoll zu schauen, wo will ich eigentlich mal wohnen? Ist die Wohnung, in der ich wohne, altersgerecht? Und da muss man dann nicht nur die einzelne Wohnung anschauen, sondern entscheidend ist auch, wie ist das Wohnumfeld? Ist das barrierefrei? Also wenn ich in der schönen Halbhöhenlage wohne und es gibt keinen Laden drumherum, dann würde ich mir doch Gedanken darüber machen, ob diese schöne Halbhöhenlage auf Dauer für mich okay ist. Und dann werde ich mir Gedanken darüber machen, wenn ich in dem Haus, in dem ich jetzt bin, wohnen bleibe, kann ich da barrierefrei wohnen? Und auch heute ist es natürlich ein Thema, wenn mein Haus nicht energetisch saniert ist, dann kann ich das nicht mehr mit 80 machen, oder werde es auch nicht mehr mit 80 machen, sondern da ist 50 eine gute Zeit, wo man sich überlegt, ja, wenn ich hier wohnen bleibe, dann ist es auch das Haus, was ich sowohl barrieremäßig als auch energiemäßig herrichten muss. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich, aufs Alter vorzubereiten. Ja, was will ich denn eigentlich im Alter auch tun? Also für viele ist das schon Schock. Ich gehe in Ruhestand und habe plötzlich keine Aufgabe mehr. Da werbe ich natürlich immer dafür. Es gibt die vielfältigsten Aufgaben, wo man sich auch noch einbringen kann und wo man vor allem gebraucht wird. Also es ist schön, den Keller aufzuräumen, den wollte man schon immer mal, und den Garten will man auch machen. Und auf Mallorca war ich dann auch schon zum 5. Mal gewesen. Es wird irgendwann langweilig, weil ich bin vielleicht 10 Wochen im Urlaub, aber 40 Wochen bin ich hier. Und was tue ich in den 40 Wochen? Und meistens sind es die Wochen auch, die im Winter sind. Also wie komme ich gut über den Winter, ohne dass ich immer vom Fernseher sitze? Also die Gedanken, der Übergang vom Erwerbsleben ins Alter ist ein ganz entscheidender Punkt. Ja, natürlich ist dann auch immer bei vielen Menschen immer mehr auch zu fragen, ja, auch wenn ich da wohnen wollte, kann ich mir diese Wohnung leisten? Viele berichten mir immer wieder, ja, ich würde in eine kleine Wohnung gehen, aber ich suche und die ist teurer wie meine große jetzt, dann bleibe ich also da wohnen. Also da haben wir natürlich auch einen großen Nachholbedarf. Wir bauen immer noch Einfamilienwohnhäuser, obwohl man die eigentlich nicht mehr braucht, weil wir da jetzt schon ein Überangebot haben landesweit. Aber natürlich an meinem Ort, in meinem Baugebiet, da will ich dann doch noch ein Haus haben. Aber insgesamt werden wir in den nächsten Jahren viele Einfamilienhäuser haben, die überhaupt frei werden, weil die Menschen da auch alt werden und dann auch gestorben sind. Aber wir haben fast kein Angebot für seniorengerechte Wohnungen. Und dafür werbe ich natürlich auch. Wenn ich will, dass die Menschen auch auf kleineren Wohnungen, Wohnflächen wohnen, dann muss ich ein Angebot schaffen und nicht sagen, hat es aber schlimm, dass du auf 200 Quadratmeter wohnst. Nee, viele wollten denn auch raus. Wer bis zum Schluss da wohnen bleiben will, klar, ist gut so. Aber ich kenne immer mehr auch, die sagen, nee, ich würde ja was anders machen und auch woanders hinziehen, aber das gibt kein Angebot.
Was tut sich da auf dem Wohnungsmarkt? Gibt es da inzwischen Reaktionen?
In den großen Städten gibt es das schon, aber auch natürlich so mit viel Lobbyarbeit. Das Thema Seniorenwohnen haben wir sowohl in Tübingen als auch in Rottenburg so ein bisschen jetzt auf die Tagesordnung gesetzt, weil da war immer klar gewesen, hey, wir haben doch Wohnungen, die finden was und die wollen doch gar nicht raus oder so. Aber mittlerweile ist es anerkannt, dass man für Senioren was machen muss. Auch das Thema natürlich gemeinschaftliches Wohnen. Viele wohnen ihr Leben lang als Single, aber im Alter merken sie denn doch, Kommunikation und gemeinsames Wohnen wäre ganz schön und dann gibt es auch kein Angebot. Und da ist Tübingen ja schon sehr weit, aber da muss man sehen, in anderen Städten im Landkreis bewegt sich da gar nichts.
Ja, Stichwort mehr generationenübergreifender Austausch. Gibt es da auch irgendwie schon gezielte Förderungen, Angebote?
In Tübingen gibt es eine ziemlich breite Landschaft mit diesem Austausch, wie man zusammenwohnen will. Da gibt es mehr Initiativen, die jetzt nach Grundstücken suchen, als die Stadt auch bieten kann. Das verstehe ich ja auch. Also da gibt es auch Bündnisse für gemeinschaftliches Wohnen, für mehr Generationen wohnen oder Überlegungen, wie sie es in der Schweiz gemacht haben mit Neustart Schweiz und so. Da gibt es viele tolle Modelle und die kann man einfach nur unterstützen und die muss man auch unterstützen, weil wir werden nicht jeder im Alter eine eigene Wohnung haben wollen, vielleicht eine kleine Wohnung, aber gemeinschaftliche Fläche, gemeinsames Wohnen wird auch ein großer Trend werden.
Und dann eben auch noch der Zusammenhang eben mit dem mit der Armut oder eben mit dem Vermögen, das mal da ist oder mal nicht. Wie kommt man da raus? Nicht jedes ältere Ehepaar hat eben ein Haus in Halbhöhenlage, was sie verkaufen können, um dann in eine Wohnung eine barrierearme oder freie zu ziehen. Wie kann man das Thema Altersarmut und auch im Zusammenhang eben mit Wohnen gut angehen?
Das ist, Altersarmut entsteht ja nicht in den letzten Jahren, sondern die entsteht dadurch, dass ich Brüche in der Erwerbsbiografie habe oder dass ich mich getrennt habe. Vor allem Single-Haushalte leiden ja da unheimlich stark drin. Wir werden das nur schaffen, indem wir auch in Kleinwohnungen viele Sozialwohnungen schaffen, weil viele der alten Menschen haben auch den Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein. Aber wenn 10% der Diejenigen, die einen Wohnberechtigungsschein nennen, vielleicht mal eine Chance haben auf eine Wohnung, dann sieht man, dass da noch ein Riesenbedarf ist. Also wir werden vor allem in dem Bereich viel noch ausbauen müssen, Umwandlungen auch in Sozialwohnungen, gucken, dass diese Sozialwohnungen nicht aus der Bindung rausfallen. Also da wird sich jede Gemeinde verstärkt drum kümmern müssen. Ich sehe halt, dass in vielen Gemeinden immer noch das Thema ist, wir verhindern Wohnungsnot dadurch, dass wir neue Baugebiete machen. Diese neuen Baugebiete sind für ältere und für ärmere Menschen alle nicht geeignet, weil sie zu teuer sind und zu groß und dann nicht barrierefrei. Also da muss viel mehr Bewusstsein noch rein, dass ich Geschosswohnungsbau, einen guten Geschosswohnungsbau brauche und der auch preisgünstig ist und der auch für ältere Menschen gut geeignet ist. Und dann möglichst im Ort und nicht irgendwelche Trabantenstädte, sondern entscheidend im Alter ist, ich habe je nachdem nachher noch ein Radius, den ich bewegen kann von 500 Metern, aber zu Fuß und nicht mit dem Auto. Da sollte ein Laden sein, da sollte ich wenigstens die Lebensmittel des täglichen Bedarfs bekommen.
Und innerhalb des Hauses und der Wohnung, was braucht's da? Überall Aufzüge und bodengleiche Duschen?
Viele, also man geht davon aus, dass ungefähr 5% der Wohnungen wirklich barrierefrei sind. Und da wohnen nicht nur die Menschen drin, die die Barrierefreiheit brauchen. Also wir werden nur barrierearm hinbekommen. Das wirklich barrierefrei hinzubekommen, das wird man in vielen Fällen nicht brauchen. Aber auch da ist es schon natürlich eine Entscheidung, die ich frühzeitig treffen muss. Also wenn ich mal merke, ich habe einen Rollator, dann werde ich nicht mehr umbauen, sondern frühzeitig auch nach diesen Barrieren vermindern, also im Bad vor allem, in diesen schönen Doppelhaushälften werde ich nie eine Barrierefreiheit hinbekommen. Diese Treppenlifte sind nur nicht gerade besonders günstig. Also Mensch, der von Altersarmut bedroht ist, wird sich keinen Treppenlifter mehr einbauen, wenn er denn einen Zuschuss von 4.000 Euro gerade mal bekommt. Und das ist einfach denn zu wenig. Also viele unserer Wohnungen werden nicht barrierefrei zu machen sein, weil dazu haben wir viele Jahre überhaupt nicht nach dem Thema geguckt. Und auch heute ist es immer zuerst gleich, ach, Barrierefreiheit, das kostet mehr, also machen wir es nicht. Aufzüge werden denn möglichst vermieden, obwohl das bei vielen Geschosswohnungsbauten die einzige Möglichkeit ist, auch Barrierefreiheit hinzustellen. Wir werden dafür stärker auch das ins Bewusstsein immer bringen müssen. Wir müssen eigentlich, was wir jetzt bauen, nur noch alles barrierefrei machen, um von diesen 5%, also das ist eine Riesenaufgabe, wegzukommen. Aber wenn ich mir so im Lande rumschaue, der Ausweis von Einfamilien- und Wohnhausgebieten ist immer noch ein Beweis für Bürgermeister, dass sie sich um ihre Gemeinde kümmern.
Was sind Ihre Druckmittel, wenn ich so diese Themen angucke und Sie da Lobbyarbeit machen? Reicht da quasi mit dem Wählerklientel zu kommen?
Na, das Wählerklientel ist auch sehr ruhig. Alle meine Vorträge beginnen oder enden mit dem Thema, ihr müsst Eigeninitiative und Eigenverantwortung zeigen. Ihr müsst laut werden. Ihr müsst sagen, was ihr braucht, weil so wie ich halt auch denke, ich werde gar nicht, also ich bin noch gar nicht alt, kümmere ich mich auch nicht um das Altersthema. Aber wenn es denn soweit ist, ist es zu spät. Deshalb unsere Waffe ist nur das Wort und Überzeugungsarbeit zu betreiben und immer auch wieder die Menschen zu informieren und auch auf politische Entscheidungsträger zuzugehen und dieses Thema wieder ins Bewusstsein zu bringen. Nur ich gucke in die Wahlprogramme aller Parteien und da kommt das Alter fast nicht vor.
Ein mal bundesweit war es die Rente. Na, die Altersrente, die jetzt durch ist, wie haben Sie das Ergebnis, wie bewerten Sie das?
Ich glaube schon, dass es richtig und sinnvoll ist, dass man da die Grundrente verbessert, aber sie wird bei vielen Leuten nicht zu einer wesentlichen Verbesserung führen. Und Einkommen ist ein Thema, aber wo ich denn wohnen kann, das ist ein ganz anderes. Also wenn ich in Tübingen Grundrente beziehe, dann habe ich trotzdem ein Riesenproblem noch, wenn ich mir eine Wohnung suche. Dann werde ich sie mir auch mit Grundrente kaum mehr leisten können. Aber es ist der richtige Weg und da muss man auch hinkommen. Wie man es denn umsetzt, das wird man sehen. Aber es ist natürlich klar, Altersarmut vermeide ich nur durch gute Beschäftigungsverhältnisse. Da muss der Mindestlohn hoch, weil wenn ich den größten Teil meines Lebens Mindestlohn bekommen habe, kriege ich eine Rente, die schlicht und ergreifend zur Altersarmut führt. Also diese Arbeitsverhältnisse zu verbessern und dort auch dafür zu schauen, dass möglichst viele Tariflöhne gezahlt werden, ist der richtige Weg.
Viele argumentieren ja mit privater Vorsorge. Die Riester-Rente war ja auch mal so ein Thema. Was halten Sie davon?
Gar nichts. Weil die Riester-Rente hat in vielen Fällen einfach Geld verbrannt. Deshalb haben es die Menschen auch nicht angenommen. Die Erträge waren nicht gut, aber trotzdem war der Aufwand, den der Bund dafür in die Hand genommen hat, sehr hoch. Es wäre damals schon richtig gewesen, die gesetzliche Rente zu verstärken. Und wenn man das Geld genommen hätte, hätte man da wahrscheinlich einen viel höheren Erfolg erzielt. Aber als man das damals gemacht hat, war das schick gewesen, privat, und der Staat kann es nicht. Und ich glaube, heute ist man von dem auch wieder weg. Heute würde man die Riester-Rente so nicht einführen.
Ein Klassiker ist ja auch die Lebensversicherung. Ist das? Was gibt es da sonst noch so für Sachen am Markt, die vielleicht sogar ein bisschen Substanz haben?
Naja, in den 80er Jahren gab es ein Urteil, da durfte man sagen, dass Lebensversicherungen legaler Betrug sind, weil die Sparraten, die ich dadurch erreiche, sind, naja, wie halt das Wort Lebensversicherung sagt, ich habe den höchsten Gewinn, wenn ich sterbe, dann habe ich nichts mehr davon, vielleicht meine Angehörigen, aber man sollte andere Formen finden, wie man sein Geld anlegt. Aber das große Problem ist doch, viele Menschen haben überhaupt keine Chance, Geld anzulegen, sondern die sind daher ausschließlich auf die Rentenversicherung angewiesen. Und da muss man sagen, es gibt große Teile der Rentnerhaushalte, die unter 1300 Euro haben. Und die haben auch früher nicht allzu viel Geld anlegen können. Wenn ich denn vielleicht was geerbt habe, habe ich Glück, aber Erben sind auch nicht so die Mehrheit, sondern das meiste, was ich im Leben und im Alter brauche, ist das, was ich selber erwerbe. Und deshalb ist die Erwerbsbiografie die alles Entscheidende.
Was blüht uns da noch dann, auch Stichwort Generationengerechtigkeit, wenn das über die Bevölkerungspyramide so sich weiterentwickelt? Könnte das nicht auch ein Konfliktgrund sein zwischen den Generationen?
Ja, man muss davon ausgehen, dass in drei der sozialen Versicherungen, nämlich in der Krankenversicherung, in der Rentenversicherung und in der Pflegeversicherung, es zu enormen Steigerungen kommen wird. Das wird nach dem Jahr 2030 mit Sicherheit passieren. Es ist klar, je älter ich werde, desto höher sind meine Aufwendungen für die Krankenversicherung. Das meiste Geld wird ja in den letzten Jahren ausgegeben für den Menschen. In der Rentenversicherung ist es völlig klar, wir werden zur Entscheidung kommen müssen, wie die Einnahmesituation der Rentenversicherung verbessert werden kann. Weil wenn wir sagen, die Versicherungsbeiträge sollen über einen bestimmten Betrag nicht steigen, dann bleibt nur eine Verbreiterung. Und eine der schlimmsten Dinge, die man als Politiker machen kann, ist dafür zu werben, dass die Lebensarbeitszeit länger wird. Ja, ich würde jetzt auch als Lobbyist von alten Menschen nicht unbedingt sagen, dass man das Thema ausschließen muss. Weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, 10 Jahre vor 60 Jahren Rente, jetzt 20 Jahre und es steigt jedes Jahr. Also viele, die mit 65 in den Ruhestand gehen, die könnten auch sicherlich noch 5 Jahre arbeiten. Wir werden zu flexibleren Methoden kommen. Jemand, der als Pfleger, als Handwerker viele Jahre sich im wahrsten Sinne des Wortes krummgelegt hat, der kann nicht länger arbeiten, als es jetzt ist. Aber viele werden dieses auch schaffen können und da wird man zu Ideen kommen müssen. Und letztendlich wird auch der Staat mehr in diese Versicherungssysteme reinbringen müssen. Ganz entscheidend wird es ja auch bei der Pflegeversicherung sein. Und bei der Pflegeversicherung müssten wir heute schon uns Gedanken darüber machen, ist die Versorgung von pflegenden Menschen, wie wir sie heute haben, der richtige Weg? Ich glaube es eher nicht.
Also Rente mit 70 wird kommen? Schließen Sie nicht aus für manche?
Wenn es eine stabile Bundesregierung gibt, die, dann wird irgendwann eine auf diese Idee kommen und diese auch umsetzen. Die Bundesbank hatte es ja schon vor einer Weile gesagt, man hat sie ja dafür geschlagen. Aber wenn die Lebenserwartung immer weiter steigt, das ist klar, also wir werden länger arbeiten müssen.
Kostet es nicht dann Stimmen von älteren Menschen?
Ich glaube, die Älteren werden es gar nicht sein, die denn dagegen stimmen, sondern es werden Menschen sein, die so um die 50 sind, die sich dann vorstellen, oh, da muss ich ja noch länger arbeiten. Ne? Aber ich glaube, man muss das in ein Gesamtpaket packen. Und man muss wahrscheinlich auch mal ehrlich sagen, dass die sozialen Sicherungssysteme, so wie sie jetzt im Moment sind, mit den jetzigen Regeln nicht zukunftsfähig sind.
Ja, Sie haben es gerade erwähnt, die Pflege, die, wie sie heute aussieht, ist nicht zukunftsfähig. Was kritisieren Sie da oder was fällt Ihnen da als erstes ein?
Naja, wir haben die schlimmste Isolation jetzt in Pflegeheimen erlebt. Wir haben da ganz dramatische Szenen erlebt. Menschen, die gestorben sind, ohne dass ihre Angehörigen dabei sein konnten. Wochenlange Verbote, meinen Ehemann, mit dem ich 50 Jahre zusammen gewesen bin, überhaupt zu besuchen. Und man muss sich ja schon mal fragen, die Menschen wollen nicht in Pflegeheime. Und je jünger sie sind, desto eher sagen sie, nein, das ist für mich nicht die Form, wie ich mal gepflegt werden will, in dieser Isolation, in diesen großen Häusern, wo ich eigentlich tagtäglich immer nur alte und pflegebedürftige Menschen um mich herum sehe, außer den Pflegerinnen und Pflegern. Also die Menschen wollen eigentlich nicht hin. Das Zweite wird sein, wir werden ja einen weiter steigenden Fachkräftemangel in dem Bereich der Pflege haben. Und da ist es eindeutig, dass auch die Pflegekräfte in solchen großen Heimen überhaupt nicht mehr sein wollen. Und natürlich, man muss auch sehen, die ganze Sache ist ja auch extrem teuer. Also das erste Pflegeheim hier in Tübingen, ein großes, kostet jetzt als Eigenanteil, den die Angehörigen zu zahlen haben, 3.200 €.
Und im Monat?
Im Monat. Und die neuen Pflegeheime, und sprießen ja immer noch Pflegeheime jetzt in der Umgebung hin, weil clevere Träger von Pflegeeinrichtungen erzählen Bürgermeistern, dass das der Weg ist, was sie machen müssen. Und dann werden in kleinen Dörfern 60 Bettenhäuser hingestellt, die aus dem Ort ganz gewiss nicht gefüllt werden können. Dann wird man wie ein Schwamm die Pflegebedürftigen aus der Umgebung anziehen. Und das ist für mich nicht das, wie auch in diesen Situationen ich mit Menschen umgehen muss. Für mich ist es wichtig, dass die Menschen selbstbestimmt in ihrer vertrauten Umgebung bleiben können. Und nicht, dass sie quer durch den Landkreis gekarrt werden, weil da jetzt ein Pflegeheimplatz übrig ist. Und dann hat man sie jetzt in so großen Häusern zusammengeführt und dann hat man sie isoliert. Weil dann waren sie plötzlich Risikogruppe. Also ich kann doch nicht Menschen in einem Pflegeheim unterbringen, sie denn vom Leben ausschließen. Und man sieht ja auch, die Menschen wehren sich dagegen, da reinzugehen. In vielen Heimen ist die durchschnittliche Verweildauer nur noch 8 Monate. Also man kann es auch bösartig sagen, moderne Hospize. Und Hospize, die nicht den Standard haben, wie jetzt Gott sei Dank dieses neu zu bauende Hospiz, ne, wo 8 Plätze sind. Die Masse der Leute werden weiterhin in Pflegeheimen und sie werden in Krankenhäusern sterben. Also wie wir in der Gesellschaft mit dem Sterben umgehen, ist für mich ein ganz entscheidender Punkt, weil Sterben gehört zum Leben. Und dieses müssen wir selbstbestimmt und in Würde machen. Und ich glaube nicht, dass wir dieses in Pflegeheimen herstellen können, weil die Selbstbestimmung ist völlig eingeschränkt. Man wird jedes Mal, wenn irgendwelche Pandemien kommen und die Covid-19-Pandemie ist nicht die letzte, die kommen wird, wird man, denn wegen der großen Zahl von Leuten wird man Isolierungen machen müssen. Und das kann für mich nicht sein, sondern für mich ist der Weg, wie schaffe ich es, dass Menschen auch noch, die hoch verletzlich sind und die auch pflegebedürftig sind, dass die in ihrem Ort, in ihrem Quartier bleiben können, wo sie auch noch die wenigen Leute, die sie noch kennen, auch noch besuchen können, wo sie also auch noch die Beziehung haben und sich auch noch zu Hause fühlen. Niemand fühlt sich in einem Pflegeheim daheim, das kann man gar nicht sagen. Ne? Also deshalb dezentral muss man da Lösung finden.
Aber häusliche Pflege für alle kann es auch nicht geben, oder? Ist ja auch teuer und auch organisatorisch, oder gibt es da auch Modelle?
Naja, es ist typisch, dass sie gleich auf den Preis kommen. Also bei Pflege ist eine der ersten Dinge immer, ja, was kostet denn? Ne? Und da muss ich schlicht und ergreifend sagen, die Pflegeheime sind auch nicht billig. Also wenn Sie in ein Pflegeheim gehen, dann entstehen da Kosten pro Mensch und Jahr von 50.000 bis 60.000 Euro. Also das ist auch nicht billig, nur weil da alle möglichen da auch zuzahlen, fällt es nicht so ohne weiteres auf. Aber warum baue ich erst ein Haus für Menschen, die sowieso schon eine Wohnung haben, dass sie denn umziehen können, wo sie denn noch teuer für dieses Haus bezahlen müssen? Nämlich in modernen Pflegeheimen wird es jetzt allein das Wohnen an die 1.000 Euro im Monat kosten. Nur das Wohnen.
Ohne Pflege.
Und dann kommt noch die Pflege dazu und dann kommt noch der ganz normale Lebensunterhalt dazu. Also wir müssen wieder zu Modellen kommen, wo Menschen auch in ihrer Häuslichkeit möglichst lange bleiben können. Früher gab es mal die Gemeindeschwester, nämlich bei vielen, die auch im Pflegeheim ist, die könnten tagsüber noch gut zu Hause sein. Aber meistens ist, dass sie sich fürchten in der Nacht, dass sie Angst haben, wenn ihnen was ist, dass sie denn keine Hilfe bekommen. Bei einer Gemeindekrankenschwester, die für ein Quartier zuständig ist, die kann sich um 10, 15 pflegebedürftige Menschen kümmern. Und wenn jemand Hilfe braucht, dann ist sie in wenigen Minuten da. Also diese Versorgungssicherheit herzustellen am Tag und in der Nacht, wird wohl, wenn man das gemeinschaftlich macht, auf Dauer viel günstiger sein. Weil wir haben ja solche Modelle jetzt schon, nämlich die sprichwörtliche Polin, aber die kostet, wenn man sie anständig bezahlen würde, auch pro Monat jenseits der 2.500 Euro. Also es ist auch nicht billig. Und das können sich natürlich auch wiederum nur Menschen leisten, die einen gewissen finanziellen Background haben. Alte und arme Menschen, die werden irgendwann denn, wenn wir das System weitermachen, im Pflegeheim landen. Und das kann es nicht sein. Für mich ist schon die Vorstellung, das, was im Quartier möglich ist, mit solchen Modellen der aufsuchenden Sozialarbeit, der aufsuchenden Pflege, wird eine der Elemente sein. Und natürlich kleine Pflegewohngemeinschaften, so wie wir es in Kiebing haben, da wo 10, 12 Menschen zusammenwohnen. Und die wohnen aber dort zusammen, als wenn sie in ihrer Häuslichkeit wären. Eine Wohngemeinschaft mit Pflege ist das schlicht und ergreifend. Und unsere Menschen in Kiebing, die waren während der ganzen Pandemiezeit draußen gewesen. Man hat ihnen ermöglicht, mit ihren Angehörigen auf der Terrasse, übers Fenster oder bei denen, wo es ganz schlecht war, hat man auch die Angehörigen mal reingelassen. In so einer kleinen Einrichtung kannst du auch unter Pandemie-Gesichtspunkten viel besser diese Besuche steuern. Die haben sich zwar auch einsam gefühlt, weil schon die Kinder sind nicht so oft hergekommen. Da war natürlich schon eine gewisse Einsamkeit, aber letztendlich ging es denen weitaus besser als allen anderen, die in Pflegeheimen unterwegs waren.
Kann das ein Vorbild sein, auch für die Fläche sozusagen?
Ja, eindeutig. Wir werden das auch hinbekommen müssen. Wir werden da die Regelungen noch verbessern müssen, weil der Aufwand, wie wenn Menschen dort in dieser Pflegewohngemeinschaft sind, ihr Kampf mit Krankenkassen, Sozialhilfeträgern, das ist sowas von bürokratischer Aufwand. Da müssen wir ganz stark auch wieder runterkommen. Und eigentlich müssen die Menschen das Wahlrecht haben. Entweder kann ich zu Hause bleiben, dann kommt jemand wenn ich pflegebedürftig bin und das meinem Grad der Behinderung entsprechend oder meinem Grad der Pflege entsprechend. Und wenn das nicht funktioniert, gehe ich in ein gemeinschaftliches Wohnen im Quartier. Und dann wird es immer noch ganz, ganz schwierige Fälle geben, für die eine stationäre Einrichtung notwendig ist. Aber es wird weitaus weniger sein, als es eigentlich heute ist. Und vor allem sollte man heute sinnigerweise sowas nicht bauen. Aber hier werden jetzt noch für ungefähr 240 Menschen Pflegeheime im Landkreis gebaut. Ich sage immer, ihr könnt es bauen, aber ich werde es noch erleben, dass ihr da irgendwas anders reinnimmt.
Dass die leer stehen dann?
Dass die leer stehen.
Da stehen sie quasi in direkter Konkurrenz dann zu den privaten Trägern in der Lobbyarbeit auch?
Naja, es sind ja nicht nur private Träger, also auch die öffentlichen Trägern, die von einer Kommune bestimmt werden, die bauen das ja auch immer noch. Und da frage ich mich, wenn da das Umdenken kommt. Also wir werden in vielen Bereichen umdenken müssen, nicht nur im Klimaschutz, sondern auch in der Frage, wie gehe ich mit alten Menschen um und vor allem, wie organisiere ich ein menschenwürdiges Sterben? Und da haben wir noch eine Riesenaufgabe vor uns.
Ja, sich auf den Tod vorzubereiten, ist ja auch eine Sache, die man nicht aufs späte Alter verschieben sollte. Was kommt da sonst alles? Was gehört da noch alles dazu? Patientenverfügung und?
Naja, ich brauche jemand, der sich um mich kümmert, wenn ich zum Beispiel alleine bin. Weil wenn ich verheiratet bin, denkt man immer, ja, da guckt meine Ehefrau, mein Ehemann. Aber die Wirklichkeit ist ja anders. Zum Schluss bin ich unter Umständen völlig allein. Und da muss ich jemand finden, der mich dort auch unterstützt, der mich auf meine Rechte wahrnimmt und der dann auch die letzten Entscheidungen trifft. Also ich würde da gut mitleben können, wenn meine Frau meine letzten Entscheidungen trifft. Ist völlig klar, so wie es auch bei mir so wäre. Aber ich möchte nicht, dass irgendwann jemand Drittes denn entscheidet, Apparate abstellen oder nicht. Also das muss ich mir sehr genau überlegen. Und ich muss es vor allem nicht nur, ich muss es früh machen, aber es wird dann auch wandeln. Also jetzt weiß ich, jetzt kann ich mich auf meine Frau verlassen, aber ich muss dann natürlich auch irgendwann eine Entscheidung treffen. Es könnte auch anders sein. Also diese vermögensrechtlichen Geschichten, diese erbrechtlichen Geschichten und Patientenverfügung, eine gut gemachte und nicht nur so Standard von der Stange, sondern da muss ich mir viel Zeit nehmen und manche sagen, ich kümmere mich jedes Jahr neu darum. Also ich überlege nochmal mit meinen Angehörigen, ist es noch aktuell oder nicht.
Was haben Sie alles gemacht?
Im Moment habe ich nur eine Generalvollmacht, wo denn auch die Dinge schon drinstehen. Also letztendlich haben wir uns gegenseitig die Rechte übertragen, wenn wir sie nicht selber wahrnehmen können. Und in einer guten Ehe ist es auch der beste Weg, weil schon bei Kindern wird es etwas schwieriger. Ich glaube, da ist man dann auch lange genug alt geworden. Aber die Sorge danach haben wir noch nicht geregelt.
Bietet der Kreisseniorenrat da auch Beratung?
Bei uns macht es der Stadtseniorenrat in Tübingen. Und wer natürlich da sehr gut unterwegs ist, mit denen kooperieren wir auch und unterstützen ja auch, das ist der Betreuungsverein hier. Also für solche Fragen sollte man sich mit großem Vertrauen an den Betreuungsverein wenden und da wird einem weitergeholfen.
Kreisseniorenrat-tübingen.de ist auch die Adresse, wo es sehr viele Infos gibt. Möchten Sie noch mal eine Sache vielleicht besonders hervorheben, die in Ihrem Angebot vorkommt oder was Ihnen besonders am Herzen liegt?
Ich glaube, oft ist es so, dass man ganz ad hoc Fragen hat und dann ist es der beste Weg. Bei uns sind alle Telefonnummern, sogar meine Handynummer gibt es auf dem Kreisseniorenrat. Man kann mich jederzeit anrufen, was auch viele Leute so machen. Und im privaten Austausch ist es viel besser, als wenn man sagt, wir haben da und da das Angebot. Wir werden das Angebot auch nochmal neu aufstellen, das ist klar. Aber das persönliche Gespräch ist durch nichts zu ersetzen.
Und da kann man Sie persönlich quasi auch immer erreichen.
Ja, so sehe ich meine Aufgabe, nicht nur klug darüber zu reden, sondern mit den Leuten.
Wie oft kommt er? Kommen da Anrufe?
Oh, da sind schon so einmal eine Woche habe ich da schon Telefonate. Ich gehe ja auch auf die Leute zu und deshalb, man kann mich an vielen Punkten auch treffen.
Ein Ehrenamt, das ausfüllt und war auch belastet?
Nee, der Kreisseniorenrat belastet mich nicht, weil es so vielfältig, er macht auch Spaß, aber belastet würde ich da nicht sagen. Ehrenämter müssen Spaß machen, das ist jetzt der erste Grund. Und wenn ich merke, ein bestimmtes macht nicht mehr Spaß, dann gebe ich es auf. Und so habe ich es auch schon mit einigen gemacht.
Vielleicht nochmal zum Schluss. Ich finde, Sie haben da ein bisschen aus in den Schwärmen gekommen, auch wenn es darum geht, Potenziale von älteren Menschen auch vielleicht erst herauszufinden oder hervorzuheben. Was gibt's da denn alles auch noch? Ne? Weil es gerät manchmal wirklich in Vergessenheit auch. Ne? Wenn jemand seinen Beruf quasi nicht mehr ausübt, dann was bleibt dann noch?
Für viele Menschen ganz am Anfang ihres nicht erwerbstätig sein, ist ja die Frage, gibt es auch noch bezahlte Jobs? Ne? Und da werbe ich natürlich auch dafür, genau diese Altersdiskriminierung nicht durchkommen zu lassen. Nämlich viele ältere Menschen sind auch in ganz neuen Berufen oder so immer noch gut da drin, sich einzubringen. Vor allem, sie sind vielleicht nicht mehr schnell wie junge, aber sie bringen vor allem Erfahrung mit. Und meine Erfahrung ist mit älteren Arbeitnehmern, dass die sich viel stärker auch noch mit dem Job verbinden, dass sie sich auch solidarisieren mit ihrer Aufgabe und dass sie auch gar nicht so oft diese, was man immer denkt, hey, alt und dann krank und dann fallen sie aus. Meine Erfahrung sagt, ältere Menschen sind teilweise viel öfters gesund oder nicht so oft krank, wie es jüngere sind. Also man sollte von beiden sein. Einerseits den Menschen, die älter sind, eine Offenheit auch dazu bekommen, doch in so Jobs noch einzusteigen. Aber natürlich auch die Unternehmen. Aber die kommen jetzt auch so langsam drauf, weil sie junge Arbeitnehmer halt nicht haben. Also dass sie das Potenzial der älteren Menschen auch beim Arbeiten noch akzeptieren. Und da brauche ich Arbeitszeitmodelle. Also da ist es auch völlig klar. Ne? Ich würde jetzt auch keine 40-Stunden-Job mehr übernehmen, ne? Auch wenn ich gutes Geld bekomme, sondern da müssen auch dem Alter angepasste Jobs sein. Und da gibt es unheimlich viel, wo man sich auch engagieren kann. Und natürlich Ehrenamt, da gibt es den bunten Strauß von Kultur über Sport, über Soziales, wo man sich engagieren kann. Und nur langweilen sollte man sich nicht. Also das ist das Entscheidende. Wenn ich mich langweile, dann muss ich mich fragen, was tue ich? Und wer sich jetzt langweilt und mich hört, kann mich anrufen. Ich habe da sicherlich einen Strauß von Möglichkeiten, wo man mitarbeiten kann.
Den bunten Strauß an Möglichkeiten, den gibt es von Michael Lucke, dem Vorsitzenden des Kreisseniorenrates. Vielen Dank für die informativen, ausführlichen und ja auch bereichernden Worte.
Vielen Dank.